Okay. Ja, also ich bin seit 14 Jahren ungefähr in Brasilien als Missionarin tätig und seit 2006 bin ich bei der Deutschen Indianer Pioniermission angestellt. Es würde zu weit ausgreifen, warum der Missionswechsel war, deshalb lass es mal. Ich bin froh und glücklich, dass Gott mich in die Mission gerufen hat. Und Brasilien, wir sehen, es ist ein riesengroßes Land. Jesus hat gesagt, geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Und das gilt auch für das brasilianische Volk, wo viele unter den Brasilianern selber einen Mixglauben haben. Also die ganze Küste entlang, 7000 Kilometer Küste hat Brasilien. Da wird die Maria genauso angebetet, der Katholizismus ist genauso präsent wie die Meeresgöttin, die alljährlich oder zweimal im Jahr sogar ihre Opfer aufs Meer bekommt. Das ist ganz normal in Brasilien, normaler Alltag. Und seit 2007 bin ich jetzt im Indianerstamm bei den Caduel-Indianern. Aber Brasilien selber ist 25 Mal größer als Deutschland. Ein Riesenland. Hat über 195 Millionen Einwohner inzwischen. Also ein bisschen mehr ist das Doppelte als Deutschland. Hat moderne, pulsierende Großstädte. Und es gibt unerreichte Indianersiedlungen. Jetzt kommen wir zum nächsten Bild. Jetzt laufe ich einfach mal an die Wand. Die Caduel-Indianer, die sind im Mato Grosso. Ich komme nicht so ganz hin, aber vielleicht mit meinem Finger. Hier ist unser Einsatzgebiet. Hier ist die Serra do Bodoquena. Campo Grande ist hier. Hier ist unsere Basisstation, Campo Grande. Und das sind so 350 Kilometer bis Bodoquena. Und dann fahren wir durch die Berge zu dem. Danach kommt nichts mehr. Das Indianergebiet ist ungefähr so groß wie der Schwarzwald. Und in diesem Indianergebiet leben heute an die 2000 Menschen. Als die Mission 1968 dort angefangen hat zu arbeiten, unter diesem Stamm der Caduel, da gab es knapp 250 Indianer. Sie waren vom Aussterben bedroht, durch verschiedene Dinge, viele Krankheiten, aber auch, sie waren früher ein Kriegervolk. Sie haben als Indianerstamm den Brasilianern geholfen im Krieg, gegen Paraguay, Land zu erobern und dafür haben sie dieses Land bekommen, als Geschenk. Und das ist bis heute ihr Reservat und ja, so groß wie der Schwarzwald ungefähr. Und in den letzten 40 Jahren ist die Bevölkerung auf 2000 Menschen gestiegen. Früher war es Kultur, dadurch, dass sie ein Kriegervolk waren, immer so üblich, dass wenn eine Frau ein Baby geboren hat, dann durfte sie das Baby großziehen. Wenn sie aber, solange das Kind nicht selbstständig sein konnte, noch nicht alleine laufen konnte, sich noch nicht selbst ernähren konnte, durfte sie nicht wieder schwanger werden. Wenn sie doch schwanger geworden ist, was ja doch in der Regel immer wieder passierte, haben sie abgetrieben. Und das hat das Volk an den Ruin gebracht. Und das hat sich geändert durch die Mission. Vieles hat sich geändert durch die Mission im Stamm der Caduel, seit die Mission dort arbeitet. Der Stamm ist jetzt an die 2000 Menschen stark. Die Hauptsiedlung heißt Alves de Barros und Campina ist schon eine Nebensiedlung, aber auch ganz dicht. Wir als Mission haben eine Missionsstation, aber nicht im Indianergebiet selber, sondern bevor das Reservat anfängt, vor der Grenze, haben wir unsere Missionsstation. Einfach aus dem Grund, dass viele Missionare schon immer wieder mal rausgeschmissen wurden. Sie wurden eingeladen, ja, jetzt brauchen wir euch nicht mehr raus mit euch. Und da hat die Mission sich entschieden, wir bauen uns eine Missionsstation außerhalb des Indianergebietes auf und gehen dann immer rein. Und so ist das jetzt. Und dann gibt es noch weitere Nebensiedlungen. São João, Barro Preto, Tomásia, Corregidouro. Corregidouro ist im Moment überhaupt nicht zu erreichen, weil die Straße ja schlimmer als Sumpf ist. Und die anderen Siedlungen, das sind jedes Mal sehr weite Reisen, über 300 Kilometer, um dahin zu kommen, weil man Umweg machen muss. Ja, das nächste Bild. Ich habe 2009 eine Fortbildung gemacht in Anthropologie in São Paulo, bei Missionsfreunden gewohnt, ich glaube im 30. Stockwerk. Ich komme aus Berlin, aber São Paulo ist wirklich, Berlin ist ein Dorf gegen São Paulo. Es ist eine Riesenstadt und sich da zurechtzufinden, auch nicht ganz leicht, ist eine Herausforderung, war schon spannend. Ja, nächstes Bild. Ja, wir sind ein starkes Team, auch wenn wir oft schwach sind. Meine Kollegin Fatima, sie ist Portugiesin, aber Arbeitsverhältnis Deutsch. Fatima und ich, wir halten da die Stellung. Fatima ist schon seit über 30 Jahren im Stamm der Kaduel, hat bis vor 10 Jahren noch die Krankenarbeit hauptsächlich gemacht, Tag und Nacht im Einsatz viele Leben gerettet, Neugeborene mit Tetanus gerettet. Also sie hat da Großes geleistet. Und seit 10 Jahren ungefähr ist die FUNASA, das ist die brasilianische Gesundheitsbehörde für Indianerstämme, hat die Gesundheitsfürsorge übernommen, sodass die Mission da ein bisschen befreit ist. Und ich bin dann zu ihr gestoßen, weil sie allein war im Team. Und wir machen, ja, also ein starkes Team unter uns. Wir kannten uns nicht und haben uns im positiven Sinne miteinander zusammengerauft und können uns aufeinander verlassen im Alltag. Und das muss man auch. Ja, das nächste Bild. Wir leben in einer Landschaft, die traumhaft ist. Es ist vielleicht für den einen oder anderen Bonito ein Begriff. Bonito ist eine Touristenstadt über den Berg hinweg, gehört auch zur Serra do Bodoquena. Können alle sehen? Ja? Gut. Und diese Gegend, da arbeiten wir. Allerdings ab von der Zivilisation. Bodoquena ist unsere Stadt, auch da ist Tourismus in Bodoquena. Aber zur Missionsstation sind 50 Kilometer Erdstraße. Also werden wir nachher auch ein paar schöne Bilder sehen, wie die Straße aussieht. Es gibt auch keine weiteren Städte und nichts. Also wenn es gut geht, sind wir in 1,5 Stunden in der Stadt und wenn es schlecht geht, 3 Stunden. Die Zeit muss man einplanen. Der Wasserfall, den man unten in der Mitte sieht, der geht nur in der Regenzeit. In der Trockenzeit ist da eine Felswand. Und ja, das nächste Bild. Gott bietet eine wunderschöne Natur. Also wir sind wirklich abgeschieden von der Außenwelt, wenn wir auf der Missionsstation sind. Wir haben auch kein Internet. Wir hatten Handy mit Dachantenne, funktioniert inzwischen auch nicht mehr, aber Blumen haben wir. Wir wohnen am Ende der Welt. Gott schickt uns ans Ende der Welt. Geht hin bis an die Enden der Erde, ne? Ja, das nächste Bild. Und am Ende der Welt gibt's dann auch manchmal das Bild unten, besuchen wir eine Indianerin, die haben ihr Indianergebiet in Fazendas, in Farmen aufgeteilt unter sich und manche wohnen dort auch. Ja. Und manche wohnen dann auch sehr abgeschieden von der Siedlung entfernt. Und ein beschwerlicher Weg, dorthin zu kommen, um dort die Menschen zu besuchen. Und einmal haben wir uns auf den Weg gemacht und das Bild unten. Und dann kann es passieren, dass man da Mittag isst, umgeben von Schweinchen. Am Ende der Welt ist alles möglich. Krokodile, die Raupe ist so groß wie mein halber Fuß. Wunderschöne Raupe, auch nicht giftig. Und das wären die hässlichsten Nachtfalter und riesengroß. Ja, alle Jahre wieder kämpfen wir gegen Feuer in der Trockenzeit und wir wohnen ja auch im Holzhaus nur Und dann ist es oft gefährlich. Und immer kommt's nachts. Immer nachts. Aber wir haben jedes Jahr erleben dürfen, wie Gott uns bewahrt hat. Vor dieser riesen Feuerflut, wenn alles da abfackelt und uns nichts passiert ist. Manchmal versuchen wir, Gegenfeuer zu legen. Aber wenn der Wind so stark ist, dann ist auch das nicht möglich. Gott hat uns viel Bewahrung geschenkt, auch in diesen Feuerzeiten. Die Feuer werden durch Menschen gelegt. Es gibt immer Indianer, die es nicht sehen können, wenn was trocken ist. Ja, dieses Jahr hat es heftigst geregnet. Da ist die Brücke fast überspült worden. Die Straße war dermaßen unter Wasser. Also 1,5 Kilometer, ziemlich hohes Wasser. Der Auspuff war unter Wasser und wir haben ein ziemlich hohes Auto. Und ich musste durch. Es geht dann manchmal nicht, dann heißt es auch. Dann wird die Straßenfahrt, die Stadtfahrt zu einer Gebetsfahrt. Und dann beten, Gas geben, nicht mehr runter, bis man durch ist. Und einfach durchhalten und darauf hoffen, dass nichts passiert. Unsere Brücken und Straßen, da kann man nicht so fahren wie hier. Absolut nicht. Die Straßen hier in Deutschland sind traumhaft. Manche schimpfen ja und sagen, Mann, ist das eine schlechte Straße, so uneben. Also, ich kann das nicht behaupten. Ja. Wohnen in der Siedlung. Die meisten Indianer wohnen noch in ihren Hütten, so wie wir es hier sehen. Unten in der Mitte. Was denkt ihr Kinder, was das für ein Häuschen ist? Ja, da habe ich schon gehört. Das ist ein Plumpsklo. Es gibt aber Familien, die haben auch noch nicht mal ein Plumpsklo. Die gehen lieber in den Wald. Das ist einfach Tatsache. Es gibt so Dinge, sie sind so ein Kulturumbruch, was in 40 Jahren an Kulturveränderungen reingekommen ist bei den Indianern. Das kriegen sie alles noch nicht so unter die Füße. Aber wir sehen, links unten, die Indianerhütte, ganz üblich und typisch, und davor die Fernsehantenne. Also 6 Wochen, bevor ich zu den Caldwell-Indianern gekommen bin, haben sie endlich ihren Strom bekommen. Sie wollten das, sie haben sich das gewünscht, was ich auch verstehen kann. Und mit Fernsehen kommen natürlich viele, viele Eindrücke und Einflüsse, auch in die Indianersiedlung, die sie gar nicht verarbeiten können. Eingerichtet sind sie in ihrem Häuschen, wie wir auch. Sie haben Kleiderschränke, sie haben Betten. Einem alten Indianer, dem ist die Tochter weggestorben, auch nach einer Abtreibung. Das ist bis heute ein Problem. Wenn ein Kind im Weg ist, wird abgetrieben, das machen sie bis heute. Aber dieser Vater, alte Vater, der hat mir erzählt dann in seiner Trauer, wir sind den Missionaren so dankbar, dass sie gekommen sind. Die Missionare haben uns gezeigt, wie wir in Betten schlafen. Wir brauchen nicht mehr am offenen Feuer auf dem Fußboden schlafen, wo uns die Insekten und die Viecher, die am Boden kriechen, belästigen nachts oder Schlangenbisse. Oder wenn man am Feuer schläft und sich umdreht, dann kann man sich auch verbrennen. Und das ist häufig passiert früher. Und die Indianer sind sehr dankbar für das, was die Missionare gebracht haben. Missionare haben auch gesagt, wenn es kalt wird, es wird auch mal kalt. Wir hatten im Juni 0 Grad. Das gab Frost, da sind Bohnen abgefroren. Sie sagen, wir sind so dankbar, dass wir wissen, wie wir uns warm anziehen können. Das wussten die früher nicht. Also es sind Dinge, wo die Indianer einfach dankbar sind, dass sie das lernen durften. Ja, das nächste Bild. Und lehret sie halten alles, was ich euch geboten habe. Ja, hier sehen wir ganz links im Bild das Pastor Ilario, der Gemeindepastor von der ursprünglichen Missionsgemeinde. Er hat mit Hilfe der Mission Indianerbibelschule besucht Und er hat auch mit Hilfe der Mission damals Krankenpflege gelernt. Er arbeitet heute hauptberuflich in der Indianersiedlung als Krankenpfleger und nebenberuflich oder wie sagt man, ohne Gehalt, ehrenamtlich als Pastor in der Gemeinde. Er tut sich noch schwer in der Gemeindeleitung, hat viele Fragen, aber ist sehr offen, lernbereit und braucht sehr unsere Gebetsunterstützung. Und ganz rechts im Bild ist Aurelio, der Gemeindeleiter. Er ist eigentlich einer mit seiner Frau, einer der wenigen Indianer, wo man nie gehört hat, dass er und seine Frau sich andere Partner gesucht haben, sondern zusammen als Familie 9 Kinder haben und nie Ausschau gehalten haben nach jemand anderes. Und er und seine Frau sind gläubig geworden, bevor sie geheiratet haben. Und das ist etwas ganz Seltenes unter den Indianern, dass sie dann so lange treu sind. Viele können es gar nicht glauben, dass sowas möglich ist. Aber das ist wirklich ein schönes Zeugnis. Aber auch er braucht unser Gebet. Als ich in die Siedlung kam, hat er auch gepredigt. Und dann, die Kaduel waren früher die Herrenrasse. Und das ist so drin. Sie sind in andere Indianerstämme gegangen, meistens zu den Terena-Indianern, haben sich Sklaven geraubt, die die niederen Arbeiten machen mussten. Und dieses ist heute noch drin, dieses Denken, die anderen müssen mir dienen. Und das auch beim Aurelio. Er hat gesagt, naja, jetzt ist ja noch eine Missionarin gekommen, die kann ja predigen, dann brauche ich nicht mehr. Und als ich jetzt in Heimatdienst gegangen bin, hat er geweint, hat gesagt, ich weiß nicht, wie ich predigen soll, ich brauche Hilfe. Und das hat mich dann schon tief betroffen gemacht. Da habe ich gedacht, oh, hier ist was falsch gelaufen. Er hat aber auch immer wieder, wenn ich gesagt habe, Aurelio, kannst du nicht mal wieder predigen, hat immer Nein gesagt. Und das ist nicht gut. Die Gemeinde soll selbstständig werden, vor allem weil Fatima eben auch bald in Rente geht. Wenn ich nächstes Jahr zurückgehe nach Brasilien, hat sie noch ein halbes Jahr und dann werde ich alleine sein. Und das ist nicht so leicht. Also wir beten sehr darum, dass unsere Gemeinde selbstständig wird in allem und tun alles dafür, dass sie es schaffen. Und Jorandir, der junge Mann in der Mitte, er war sehr verlässlich und plötzlich hat er ein Verhältnis angefangen mit einer anderen aus der Gemeinde, die in Dorados studiert und ja, es ist auch ein bisschen schwierig. Ein Baby war in dem Weg, hat sie abgetrieben, anderes Baby ist zur Welt gekommen im Mai und im Juni, weil die Ausbildung noch nicht beendet war, hat sie es verhungern lassen. Es ist dann gestorben. Also solche Dinge ist Kaduel 8, was uns sehr bedrückt und wie auch die Gläubigen immer noch solche Wege gehen, wo wir nicht wissen, wie können wir es ihnen klar machen, wie wertvoll ein Leben ist für Gott und auch ihr eigenes Leben. Also es braucht noch viel Erkenntnis, auch bei den jungen Leuten. Viel ist es noch drin vom Alten, vom Denken her. Und dennoch können wir sagen, Gott tut sein Werk. Können wir das nächste Bild? Unser ganz normaler Alltag sieht so aus, dass wir uns immer wieder auch um unsere Wasserversorgung kümmern müssen. Da haben wir ein Wasserrad und so ein Zulaufrohr, das muss immer wieder sauber gemacht werden. Ohne dem läuft es nicht. Und der Brunnen, wir haben einen eigenen Brunnen. Allerdings müssen wir da immer einen Kilometer hinlaufen, Kilometer zurücklaufen. Und in der Regenzeit ist es kein Problem, haben wir immer genug Wasser. In der Trockenzeit kann es schon mal vorkommen, dass der Brunnen austrocknet. Dann sind wir froh, wenn wir Regenwasser gesammelt haben. Und man lernt auch, mit dem Wasser zu sparen. Und so ganz normale praktische Arbeiten, die zum Alltag gehören, gehört genauso der Dienst an unseren Indianern, dass wir zum Beispiel mit Martin und Nervine, links im Bild, habe ich Jüngerschaftskurs gemacht im letzten Jahr. Martin arbeitet bei der FUNAI, bei der Indianerschutzbehörde, als Indianer, weil er auch die Sprache kann, und war immer besoffen. Wenn er dienstlich in die Siedlung gefahren ist, er hat in Bonito gewohnt, hat er immer gesagt, hallo, und total besoffen, völlig daneben. Und letztes Jahr ist er in die Siedlung zurückgekommen mit seiner Frau als gläubiger Mann. Hat also in Bonito Jesus kennengelernt und dort sein Leben Jesus übergeben. Und seitdem war er nie mehr besoffen. Und ich habe ihn auch mal gefragt, Martin, wenn dir einer von den alten Kollegen oder Freunden dir was zu trinken anbietet, wie stehst du dazu? Ich sage nein, Gott hat mich geheilt, es ist mir nicht mal mehr eine Gefahr und ich habe auch keine Lust mehr, irgendwas zu trinken. Etwas, was sehr selten ist. Wer Alkoholiker kennt, wer damit Bescheid weiß, weiß, dass es eine Krankheit ist fürs ganze Leben. Und dass es sehr schwer ist, den meisten Menschen, die süchtig sind, da Nein zu sagen. Und Martin hat es geschafft durch Gottes Hilfe. Gott ist am Wirken, auf seine Art und Weise. Und er ist mit seinem Lebensstil in der ganzen Siedlung so ein Zeugnis. Es ist sagenhaft, also ich kann immer wieder nur staunen und dankbar sein, wie Gott an diesem Mann gewirkt hat. Er braucht trotzdem Gebet, dass sie auch im Glauben wachsen. Sie stehen ja noch ganz jung im Glauben. Und das andere, die andere, Leonice, kommt von einer anderen Gemeinde. Was in unserer Siedlung die letzten 10 Jahre ein Problem war, war, dass viele extrem charismatische Gemeinden in die Siedlung gekommen sind und die Gläubigen aus der Gemeinde angesprochen haben und gesagt haben, kommt, wir machen unsere eigene Kirche auf. Und die haben sich rausziehen lassen. Und dann, also außer der Missionskirche, gibt es noch 3 andere Kirchen, 3 anderen Pastoren. Und diese Frau Leonice, die kam auch letztes Jahr auf mich zu und hat gesagt, Maria, der Pastor will unsere Gottesdienste nicht mehr gestalten. Der hat gesagt, der will, dass wir das alles alleine machen, aber ich kann nicht predigen. Helfe mir. Und da sehe ich auch eine offene Tür. Weil das Evangelium, das Wort Gottes, in diesen extremen Gemeinden oft so verfälscht wird. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Da sollen die Menschen kommen, um geheilt zu werden, aber nur mit Geld. Hat Jesus jemals Geld verlangt, wenn er Heilung anbietet? Oder es werden Tücher verkauft mit dem Schweiß dieses irgendeines Pastores und einem Bibelspruch drauf. Wenn du das hast, dann wirst du geheilt. Da geht es nur um Geld. Und das ist ganz schlimm, wie die Leute darauf reinfallen. Und nicht nur das. Also die Frau, die aus dieser Gemeinde kommt, sie hat auch öfter gegen uns gearbeitet. Und dann kam sie auf mich zu, hat gesagt, ich brauche Hilfe. Und das sehe ich als ein Wunder Gottes an. Die Menschen rennen immer nach Wundern, Wundern, Wundern. Und Gott tut seine Wunder auf seine Art und Weise. Ganz anders, als wir es denken. Und hier ist es passiert, dass diese Frau kam und ich konnte mit ihr das chronologische Bibelstudium erarbeiten und ihr auch Material dalassen. Einfach das im Vertrauen auf Gott, dass das Evangelium auch bei diesen Geschwistern ankommt. Ja, das nächste. Was auch zum Alltag gehört, sind unvorbereitete und vorbereitete Predigtdienste. Offen gestanden, die meisten sind unvorbereitet, weil ich dann wieder vor vollendete Tatsachen gestellt wurde. Heute bist du dran, ach so. Und ich lebe da wirklich einfach aus der Gnade Gottes, dass das Wort an die Menschen kommt und dass die Geschwister es verstehen. Es ist nicht selbstverständlich. Man muss ganz anders arbeiten als hier in Deutschland. Und meistens arbeite ich mit Bildern, die ich in die Hand habe und wo die Indianer dann auch gucken können. Und das spricht sie an und da kommen sie dann auch gut mit. Das nächste Bild. Freizeitarbeit. Da haben wir das letzte Mal eine Freizeit auf der Missionsstation gehalten. Wie gesagt, es ist ja immer schön, eine Freude, wenn die Freizeitarbeit geschieht. Allerdings, wenn es bei uns auf der Missionsstation stattfindet, dann heißt es viel Putzen vorher. In einem Haus hausen die Fledermäuse, das ist viel Dreck, das ist eine Plage. Und überhaupt, es sind viele Räumlichkeiten sauber zu machen, auch die Küche oben in der Mitte, auch das muss ein bisschen sauber gemacht werden, dass die Indianer dort gut arbeiten können, ne? Da hilft keiner. Es ist nicht ihrs. Dann ist man alleine da und kann dann erstmal 3-4 Tage unter Knochenarbeit putzen. Oder sie bieten ihre Hilfe an für Bezahlung, weil sie sind ja schließlich keine Sklaven. Sie sehen das dann nicht als ihre Arbeit. Und da haben wir dann auch gesagt, wir machen nicht mehr bei uns die Freizeiten, weil wir es kräftemäßig nicht packen. Wir machen es noch in der Kirche. Dann ist es ihr Gelände, ihre Kirche und da klappt das ganz anders. Die kriegen das auch auf die Reihe. Und sie sollen ja selbstständig werden. Also Kinder- und Jugendfreizeiten finden schon noch statt. Wobei das letzte Mal kam bei einer Jugendfreizeit wohl nur 10 junge Leute, die sich haben einladen lassen, auch aus der Siedlung. Großes Problem sind halt Drogen und Alkohol. Ja, das nächste Bild. Frauenstunden. Immer diagonal sieht man Alves und um diagonal Campina. Also das schön gekachelte ist Alves, das andere mehr rustikal ist Campina. Die Frauen lassen sich einladen, wenn es Handarbeiten gibt. Da kommen sie gerne, da lassen sie gerne was machen. Und links oben im Bild, die Salustiana, war mit 14 Jahren eine gefürchtete Zauberin. Da hat ein Blick gereicht und sie hat einen Todeszauber aussprechen können und die Person ist in wenigen Tagen gestorben. Ich weiß nicht, was der Grund war, dass die Salustiana zu uns kam, aber sie vielleicht die Handarbeiten. Sie fing an, in die Frauenstunden zu kommen, Gottes Wort zu hören. Dann fing sie an, ihre Mädchen in die Kinderstunde zu schicken. Dann kamen sie auch in die Sonntagsschule mit den Kindern. Dann kamen sie regelmäßig zu den Gottesdiensten und Gebetsstunden. Und letztes Jahr haben wir Taufkurs durchgeführt und sie war eine der treuesten, die nie gefehlt hat. Sie kam ganz regelmäßig zum Taufunterricht, hat sich taufen lassen und lebt mit Jesus und ist auch in ihrer Familie ein Zeugnis für Jesus. Eine Verwandlung, die in ihr stattgefunden hat. Eins fehlt noch. Die Zauberutensilien, die hat sie bei ihrer Mutter, die auch zu uns in die Gemeinde geht, untergestellt. Wir beten dafür, dass sie die Zauberutensilien aus freiem Herzen den Mut bekommt zu verbrennen. Ohne Angst zu haben, dass ihr die Dämonen was schaden können. Das ist unser Gebet. Wir können die Menschen nicht dazu zwingen. Das ist eine Erkenntnissache. Und wenn da der Durchbruch kommt, dann, das Wunder wird auch noch geschehen. Da glaube ich dran. Ja, und Maria Joana, auch rechts unten, hat letztes Jahr gesagt, oh, ich will gerne die Frauenstunde übernehmen. Oh, wir haben uns riesig gefreut. Da habe ich mit ihr die Lektionen durchgegangen, da hat sie das in Indianersprache gemacht. Und nach einem halben Jahr sagt sie, oh, ich will nicht mehr, brauchst du nicht mehr kommen und kommt nur noch sporadisch, wann sie will. Das ist Indianermentalität. Dieses Durchhalten, so wie wir es kennen hier in Deutschland, das ist nicht so üblich bei den Indianern. Und trotzdem, Gott hat sie lieb und immerhin, es war schon ein großer Schritt vorwärts. Und der Herr wird weiter wirken, auf seine Art und Weise und zu seiner Zeit. Ja, kommen wir ins nächste Bild. Die Kinderstunden hat sich auch einiges getan. Wir haben es immer in der Kirche gemacht, in der Mitte unten sieht man. Und dann kam Leomar rechts oben im Bild, der junge Mann dazu, hat gesagt, ich würde gern die Kindergeschichten erzählen. Hat sich schwer getan mit dem chronologischen Bibelstudium, mit dem Portugiesisch lesen und allem. Aber mit der Zeit hat sich sein portugiesisches Vokabular vergrößert. Also man sieht auch, Indianer, die in die Schule gehen und trotzdem nicht ganz Portugiesisch können, obwohl in der Schule Portugiesisch gelehrt wird. Und seine Schulnoten sind besser geworden. Und das Schöne ist, er hat dann gesagt, am Anfang nach jedem Satz, ich habe nichts verstanden. Dann wieder in anderen Worten, bis er es verstanden hat, Satz für Satz. Und das Schöne ist, dass er einfach Freude daran hatte, in der Kaduellsprache den Kindern die Lektion weiterzugeben, dass die Kinder das ohne Übersetzung gleich verstanden haben. Mit Lernvers und allem, so man das auch aufschreiben auf Computer und alles und ausdrucken, dass sie da malen können und sich das mit nach Hause nehmen können. Und da hat er gesagt, gehen wir zu den anderen Familien, dass wir andere Kinder einladen können. Da sind wir zu anderen Familien gegangen. Da kam ein neuer Schuldirektor. Das sieht man dann unten das Bild, links, rechts unten, sind wir in der Schule. Seit März machen wir die Kinderstunden immer in der Schule, am Samstagvormittag. Der Schuldirektor selber ist nicht gläubig, will aber gerne mehr von Jesus erfahren, obwohl er früher immer in die Kinderstunden gegangen ist. Und er sagt, die Kinder brauchen Jesus. Und die Kinder müssen wissen, wer Jesus ist. Kommt in die Schule. Und das Erstaunliche ist, manchmal kommen nur 10 Kinder und manchmal kommen 50 Kinder. Aber es kommen immer andere Kinder, die nie in der Kirche kommen würden. Und so können wir in der Schule andere Kinder erreichen. Und es ist so wichtig, dass Kindern das Wort Gottes gesagt wird. Kinder sind offen dafür. Kinder nehmen es an, mit offenem Herzen, ohne Vorbehalte, ohne Vorurteile. Sie hören gern das Wort Gottes und die Zeit müssen wir nutzen. Wenn die Kinder so 9 bis 10 Jahre alt wären, dann kommen sie schon in die Vorpubertät, da fängt sich schon was an zu ändern. Dann gehen sie mit den Älteren und dann werden sie eingeladen. Hier in dem Droge, hier in dem Alkohol. Drogen und Alkohol in Mischform ist eine Katastrophe. Was da abgeht in der Siedlung, schon lebensgefährlich und hat auch schon letztes Jahr zu einer großen Katastrophe geführt und ein großes Drama gegeben. Wir hoffen einfach, dass die Kinder die Kurve kriegen, dass die Kinder Jesus in ihr Leben aufnehmen. Je früher, desto besser. Im Teenageralter und in der Jugendzeit lassen sich viele ganz schwer einladen. Und dann sagen sie, jetzt ist zu spät. Das nächste Bild. Gebetsstunden finden regelmäßig Mittwochabend immer statt. Selten in der Kirche. Meistens lädt irgendeine Familie ein. Kommt zu uns. Es ist meistens auch kalt. So gerade in der Jahreszeit Juni, Mai, Juni, Juli, August. Es ist sehr kalt abends. Manche machen ein Feuer. Die meisten nicht. Und dann sitzt man da. Braucht man denn ein Licht? Wozu braucht man Licht zur Gebetsstunde? Wenn der Pastor da ist oder die Missionarin, dann liest sie ein Wort Gottes. Braucht sie ein Licht dazu? Ach, da gibt es so eine Taschenlampe. Da braucht man kein Licht. Und zum Singen. Braucht man zum Singen Licht? Was denkt ihr? Die Indianer singen alles auswendig. Das ist erstaunlich. Die haben ein Repertoire im Kopf, das ist unwahrscheinlich. Und beim Beten brauchen wir auch kein Licht. Also, es ist einfach so. Es findet im Dunkeln statt und die Leute fühlen sich trotzdem wohl dabei. Das nächste. Die Indianer feiern gerne Feste. Und ganz rechts, links oben, das ist eine Familie, die haben ein Fest gefeiert für ihr Kind, das fast gestorben wäre an Anämie. Und wo Fatima einfach gesagt hat, bringt euer Kind jetzt endlich ins Krankenhaus, sonst überlebt es nicht. Und Es war wirklich ein Kampf auf Leben und Tod und der kleine Junge hat überlebt. Und zum Dank haben sie einen Gottesdienst gehalten, dafür eingeladen und dann gab es diesen Kuchen. In der Mitte oben sieht man die Gruppe Voz Caduel, die Stimme der Caduel, Singgruppe und die Mädchengruppe Neues Leben. Die haben ihr Jahresfest gefeiert. Da vorne steht nur ein kleiner Kuchen. Aber es war nachher eine Riesentorte, die sie dann verputzt haben. Gemeindefeste, Weihnachten, Jahresfeste, das ist das berühmte Churrasco rechts oben. Was ist das? Fleisch am Spieß gebraten, auf offenem Feuer. Also so eine Glut. Da wird eine Kuh geschlachtet oder drei, je nachdem, am liebsten vier. Also Caduel-Indianer essen gerne Fleisch. Weihnachten schmücken sie die Kirche nach ihrem Geschmack, sieht jedes Jahr anders aus. Bonbonregen darf nie fehlen, je süßer, desto besser. Und ein anderes Jahresfest in Campina, hier unten, rechts unten, das ist eine Torte. Der größte Kuchen, den ich gesehen habe, war 40 Kilo Mehl verarbeitet, so drei große Tische groß und so hoch. Unwahrscheinlich. Das ist unfurchtbar süß. Ja, das nächste Bild. Hier sind wir schon bei diesem Abschluss erstmal. Wir haben drei Bibelschüler dieses Jahr in die Ausbildung geschickt, in die Indianerbibelschule bei Cuyaba. Die Mission hat auch Projekt für Bibelschüler, unterstützen für Bibelschüler in der Ausbildung. Und Anna Silda und Jusley, die beiden Mädchen in der Mitte, die werden von der Mission unterstützt. Der Jada, der junge Mann, der hat einen anderen Unterstützer. Und die Reisen hin und zurück in der Ferienzeit und alles müssen sie selber aufbringen. Das ist gleich nochmal so viel Geld, wie die Bibelschule selber kostet. Eine Herausforderung für junge Menschen, die in einer Indianersiedlung groß werden und jetzt so einen geregelten Alltag, obwohl es eine Indianerbibelschule ist, damit erleben sollen und durchhalten sollen, mit Disziplin. Es wird pünktlich aufgestanden, es wird gefrühstückt, es gibt Unterricht, es gibt Andachten, es gibt Probestunden, es gibt Arbeitszeit, wo sie praktisch mitarbeiten müssen und es gibt nochmal die Studienzeit, am Nachmittag und Abend, es gibt missionarische Einsätze. In dieser Bibelschule bei Cuyaba, da kommen die Indianer aus sämtlichen Stämmen zusammen. Also Grundsprache ist Portugiesisch. Dann gibt es auch Indianer, die können kein Portugiesisch. Dann müssen sie erstmal ein Jahr Portugiesisch lernen und dann kommt drei Jahre die Bibelschulausbildung selber. Eine große Herausforderung. Beten wir für diese drei jungen Leute. Rechts und links sind die Väter. Dass sie durchhalten. Wir setzen große Hoffnung in diese jungen Menschen, dass sie einfach dann auch sich ehrenamtlich gern einsetzen in die Gemeindearbeit. Das, was sie lernen in der Bibelschule, auch einbringen in der Gemeinde. Das hilft, dass die Gemeinde selbstständig wird. Wir freuen uns unwahrscheinlich, dass diese drei bereit waren und auch diese Freudigkeit hatten zu studieren und dass sie es auch als Vorrecht sehen, dass sie das dürfen. Und unser Gebet ist, dass es nicht die einzigen sind. Dass junge Leute sich weiter einladen lassen, mit Jesus zu leben, den Weg mit Gott zu gehen. Ja, und warum tun wir das alles? Die Indianer haben eine neue Hoffnung durch Jesus Christus gefunden. Und ich habe noch ein paar Bilder gebracht. Gott hat die Welt erschaffen in 6 Tagen und er hat uns geschaffen und wir hatten eine wunderbare Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, mit dem himmlischen Vater, der die Welt erschaffen hat. Und Gott hat den Menschen in den Garten Eden gesetzt. Und wie viele Gebote hat Gott uns gegeben? Im Garten Eden, wie viele Gebote gab's? Ein einziges. Genau. Und wir Menschen sind nicht in der Lage, auch nur ein Gebot von Gott einzuhalten. Die Versuchung ist einfach viel zu groß. Es juckt uns in den Händen. Wir müssen gucken, ob das, was Gott sagt, auch wirklich wahr ist. Und so ist es passiert, dass eine Trennung, sich ein Abgrund aufgetan hat zwischen Gott und dem Menschen. Und nun stehen wir hier und überlegen, wie kann ich zu Gott kommen? Von Anfang an überlegt sich der Mensch, von Anfang an, durch die Menschheitsgeschichte bis heute, wie kann ich zu Gott kommen? Und gucken wir das nächste Bild an. Wir versuchen, uns Brücken zu bauen. Ich versuche, meine Brücke zu bauen. Meine Art und Weise herauszufinden, wie kann ich zu Gott kommen? Auch wenn ich Gutes tue, wenn ich viel Geld spende, wenn ich nicht fluche, wenn ich nicht dieses und jenes mache und versuche, gut zu leben. Das ist doch die Brücke zu Gott. Da muss Gott mich doch annehmen. Ich hatte doch auch mal einen Arbeitsunfall und in der Physiotherapie hinterher nach der OP hat der Physiotherapeut gesagt, ich bin Atheist, ich glaube nicht an Gott. Und ich habe gestaunt, was dieser Mann alles getan hat. Der hat sich um alte Menschen gekümmert, der hat wirklich frei erzählt, was er alles Gutes tut. Ein wirklich vorbildlicher Mensch. Ich habe gestaunt, ich habe dann auch gesagt, ja, mit allem, was sie tun, sind sie mir in vielem voraus. Ich staune. Und er hat dann auch gesagt, und wenn Gott wirklich lebt, wenn Gott wirklich existiert, dann muss er mich eines Tages annehmen, weil ich so viele gute Dinge tue. Leider ist es nicht so. Ich kann nichts tun. Ich kann mir meine Erlösung nicht kaufen. Und wenn wir uns das nächste Bild angucken, dann sehen wir die Brücke, die ich mir selber baue. Die hält nicht. Die stürzt unwiderruflich ein. Und wo geht's hinunter? In den brennenden Abgrund. Und die Bibel sagt ganz deutlich, Jesus selber benutzt dieses Gleichnis vom armen Lazarus und reichen Mann. Der reiche Mann war nachher im Feuer, im ewigen Feuer. Und er hat hochgeguckt und Lazarus, den armen Lazarus gesehen. In Abrahams Schoß und hat mit Abraham gesprochen und hat gesagt, Herr, schick doch den Lazarus, dass der seinen Finger in Wasser tunkt und mir die Zunge kühlt. Und Abraham hat gesagt, es geht nicht. Das muss eine ewige Qual sein. Dann auch noch in der Hölle zu sitzen, da zu leiden und dann noch zu sehen, da gibt's diese ewige Herrlichkeit. Das ist eine ganz ernste Sache. Die Hölle ist real, genau wie der Himmel. Und ich kann nichts von mir aus tun, um dorthin zu gelangen, in den Himmel. Meine eigene Brücke, die zerfällt. Und Gott sieht dieses Dilemma. Und wenn wir das nächste Bild anschauen, dann können wir nur staunen. Ich mag dieses Bild, ich liebe es. Ich arbeite auch bei den Indianern mit diesen Bildern. Was sehen wir hier? Gott schenkt seinen Sohn und Jesus kommt freiwillig. Jesus Christus, der Sohn Gottes, kommt ganz freiwillig in diese Welt als Mensch. Der Sohn Gottes, wahrer Mensch. Und gucken wir uns an, was Jesus gelitten hat. Als Mensch. Wir sehen die Krippe. Er hat kein weiches Bett gehabt. Keine warme, weiche Decke. Das Stroh, das hat gepiekt. Er ist in Armut geboren. Im Himmel hat er alles gehabt. Es war sicher eine kalte Nacht. Und da hinein ist Jesus geboren. Im Jesaja-Brief, im Jesaja-Propheten können wir lesen, dass er unsere Krankheiten auf sich nahm. Was heißt denn das? Dass wir jetzt nicht mehr krank sein dürfen und nicht mehr krank sind? Nein. Dieser Leib, der wird vergehen. Dieser Leib ist nicht für die Ewigkeit geschaffen. Wir werden auch unsere Krankheiten haben. Und viele Krankheiten, die wir haben, werden nicht geheilt auf dieser Erde. Und viele unter uns werden das sicher auch bezeugen. Aber das macht nichts. Jesus war wahrer Mensch. Ich bin der Überzeugung, Jesus weiß, was Fieber ist, was Bauchschmerzen sind, was Kopfschmerzen sind. Jesus hat Hunger gehabt. Jesus war müde, manchmal am Ende seiner Kräfte. Der Sohn Gottes weiß, was Versuchungen sind. Er hat Versuchungen durchlitten, nicht nur in der Wüste. Aber in der Wüste, da war es das Allerschlimmste, bevor er anfing zu wirken, hat er 40 Tage Hunger gehabt. Nach 40 Tagen war der Hunger so groß, dass Satan den Mut hatte zu kommen und zu sagen, sprich zu diesen Steinen und diese Steine werden zu Brot. Und Jesus sagt nein zu dieser Versuchung. Jesus ist uns ein Vorbild. Jesus hat nein zu dieser Versuchung gesagt. Er hat gesagt nein, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Und das ist die Bibel. Und Jesus wurde weiter versucht. Er sollte sich von der höchsten Spitze des Tempels hinunterstürzen. Mit der Verheißung, dass Gott seine Engel schickt, dass ihm nichts zustößt. Jesus hat Nein gesagt zu dieser Versuchung. Wir sollen Gott, den Herrn, nicht versuchen. Und dann sollte er Satan anbeten. Satan hat ihm alle Reiche dieser Welt aufgezeigt. Und das muss man sich mal vorstellen. Eigentlich gehört Gott alles. Und dem Sohn Gottes wurde sein Eigentum vorgestellt. Ich schenke dir das alles, wenn du mich anbetest. Und Jesus sagte nein. Jesus weiß, was Versuchungen sind. Und Jesus, als der Sohn Gottes, er hat selber zum Nikodemus gesagt, darum hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und wenn wir weiterlesen die Verse, dann steht drin, wer nicht an den Vater glaubt, an den Sohn glaubt, der ist schon gerichtet. Also richtet Gott uns? Wir sind schon gerichtet. Weil wir haben das am Anfang. Eine falsche Entscheidung. Aber das Schöne ist, wir dürfen uns entscheiden, diesem Sohn Gottes zu glauben. Und im letzten Bild sehen wir dann, wie Jesus es geschafft hat. Er ist die Brücke. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Warum Jesus Christus? Schauen wir uns Buddha an. Wer ein bisschen Bibelschule gemacht hat, musste sich auch mit den anderen Religionen und Sekten befassen. Buddha hat gesagt, ich habe die Wahrheit gesucht mein ganzes Leben lang und nicht gefunden. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Schauen wir Allah an. Ich weiß auch ein bisschen vom Islam. Während des Tageslichtes erfüllen sie alle Gebote. Im Ramadan wird tagsüber gefastet. Warum wird nachts gegessen? Ist das ein Fasten, wenn man sich nachts die Bäuche vollschlägt? Was geschieht da? Ja, nachts dürfen wir dann essen, da schläft Allah. Ich kann Ihnen sagen, wir haben einen Gott, der nicht schläft und schlummert. Er ist immer wach, hellwach, bereit auf uns aufzupassen. Und Jesus, der Sohn Gottes, er hat sich ans Kreuz schlagen lassen. Und ich darf mich heute dafür entscheiden, ob ich mit ihm lebe oder nicht. Heute ist unsere Stunde. Wir wissen nicht. Heute Morgen in den Nachrichten haben wir gehört, wieder ein Erdbeben in den USA, in Oklahoma. Ich kann mich nicht erinnern, jemals vorher von diesen Gegenden Erdbeben gehört zu haben. Und Jesus sagt in seinem Wort, das sind die Wehen. Wir leben in einer Zeit, die Wehen sind, bis Jesus wiederkommt. Und jede Frau, die schon Kinder geboren hat, weiß, die Wehen haben irgendwann ein Ende und das Kind wird geboren. Wo stehen wir heute? Wie weit ist es, bis Jesus wiederkommt? Wir müssen uns heute für Jesus entscheiden. Das klingt sehr radikal und das ist auch radikal. Und Jesus ist auch in diesem Punkt nie faule Kompromisse eingegangen. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als durch mich. Und dieser Weg ist das Kreuz. Jesus hat sich ans Kreuz schlagen lassen. Und am Kreuz hat er nochmal Versuchungen durchstehen müssen. Die Leute haben ihn beschimpft, haben ihn verspottet und haben gerufen, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann steig herab vom Kreuz. Jesus hätte es machen können. Aber was wäre dann aus uns geworden? Dann hätte es für uns keine Rettung gegeben. Jesus hat durchgehalten. Jesus hat den Zorn Gottes meiner Sünde, meiner Schuld und eurer Schuld ausgehalten. Der Himmel hat sich verfinstert. Das heißt, Gott hat sich total zurückgezogen. Hat sich wirklich, er konnte in diesem Moment gar nichts mehr mit seinem Sohn anfangen. Die ganze Schuld und Sünde dieser Welt hat Jesus ans Kreuz getragen und ausgehalten bis zum Ende. Aber es ist nicht dabei geblieben. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist am dritten Tag auferstanden. Er ist wirklich gestorben, die Bibel bezeugt es, und er ist auferstanden. Und er lebt wirklich. Jesus Christus wurde gesehen von mehr als 500 Menschen und er ist in den Himmel gefahren. Und die Bibel bezeugt es, so wie Jesus in den Himmel gefahren ist, von der Wolke aufgenommen wurde, so wird der Herr Jesus wiederkommen. In Macht und Herrlichkeit. Und für diesen Augenblick werden wir kein Internet und Fernsehen brauchen. Alle Welt wird es sehen. Alle Welt. Und das ist die Botschaft, die wir auch den Indianern bringen. Die sagen, wie können wir das erleben? Wie können wir das? Gott ist der Weg. Und er hat Freude daran, wenn wir den Weg zu ihm finden. Und auf diesem Bild sehen wir einer, der ganz schick angezogen ist, dreht Jesus und dem Kreuz den Rücken zu. Eine Frau ist am Überlegen und ein junger Mann, er hat den Schritt gewagt. Und wer den Schritt noch nicht gewagt hat, möchte ich einfach Mut machen. Wagt den Schritt, mit Jesus zu leben. Wir können nur gewinnen dabei. Es ist das Allerbeste, was uns passieren kann, mit Jesus, mit Gott zu leben in dieser Welt. Diese Welt ist so kaputt, so verrückt, so daneben. Aber Jesus kann unser Innerstes heil machen. Und er zeigt uns einen neuen Weg durch die Vergebung. Da müssen wir nicht mehr an Rache denken, dann können wir beten und vergeben und frei sein. Und das ist die wahre Freiheit. Und dass der Herr uns alle segnet auf unserem Weg mit Jesus. Amen.